Heute wartet auf euch etwas härterer Tobak, würde ich mal vermuten. Heute geht es ums Eingemachte, heute geht es ums Geld. Und dazu lese ich aus Matthäus 6, den Versen 19 bis 24, nach einer Übersetzung, die unser Pastor selber vorgenommen hat. Häuft keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Rostfraß fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Häuft euch aber Schätze im Himmel an, wo keine Motten und keine Rostfraß sie zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Wo nämlich dein Schatz ist, genau da ist auch dein Herz. Die Lampe des Körpers ist das Auge. Wenn also dein Auge großzügig und gesund ist, ist der ganze Körper hell. Wenn aber das Auge böse ist, ist dein ganzer Körper Dunkelheit. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie finster ist es dann? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird nämlich den einen hassen und den anderen lieben. Er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld.
Ich habe es deswegen selbst übersetzt, weil mir ist nämlich eine Sache aufgefallen. Das Wort, das hier für Großzügigkeit steht, kann auch Reinheit bedeuten, je nachdem, in welchem Zusammenhang es steht. Aber in dem Zusammenhang mit Geld heißt es immer Großzügigkeit. Paulus verwendet das auch so. Warum an dieser Stelle keine deutsche Bibelübersetzung das Auge großzügig übersetzt hat, sondern das Auge ist rein, weiß ich nicht. Aber an dieser Stelle macht es schon Sinn, es geht um Geld, was Jesus da erzählt. Das Wort, was da im Griechischen haplotes heißt, mit großzügig zu übersetzen. Ich nehme mal an, da stimmt ihr mir zu, wenn es ums Geld geht. Ist das Wort großzügig besser als rein, finde ich so. Wir dürfen die Gefahr, die im Wohlstand liegt, nicht unterschätzen. Jesus sagte, Amen, das sage ich euch, ein reicher Mensch hat es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Die Jünger fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Gott ist es möglich, auch den Reichen in den Himmel aufzunehmen, wenn nämlich der Reiche die Gnade Jesu annimmt, weil er weiß, dass er eigentlich ein genauso schlechter Mensch ist wie irgendjemand anderes auf dieser Welt auch. Es geht also nicht um Reichtum oder Armut, es geht darum, die Gnade Jesu anzunehmen oder die Gnade Gottes durch Jesus Christus anzunehmen, um den Himmel zu kriegen. Uns muss klar sein, dass unser menschliches Leben von Egoismus geprägt ist. Wie sehr das tatsächlich so ist, merken wir gar nicht, weil das ist ja normal. Dass das auch durchaus was Schädliches sein kann, merken wir nicht, weil es ist eben normal. Wir leben in einer Welt, in der wir in diesem Sinne nicht unschuldig bleiben können. Alles, was uns gut erscheint, das steht seit dem Sündenfall unter dem Fluch der Sünde und kann vom Bösen für das Böse verwendet werden. Das kann uns also geradezu zwischen die Beine geschmissen werden, damit wir über das Gute, das wir bekommen, stürzen können und von Gott ferngehalten werden. Und da geht es eben nicht darum, ob man arm oder reich oder dazwischen ist. Aber das Geld ist eben auch etwas, was wir benutzen, womit wir leben, womit wir umgehen. Und von daher kann es eben auch zum Bösen benutzt werden. Wohlstand kann dich verführen zu glauben, dass du dich schon irgendwie selbst retten kannst. Schließlich kannst du doch alles mit deinem Geld regeln. Wie gut ist es, nicht ausgeliefert zu sein, weil du ausreichend zahlungsfähig bist und deine Probleme eben finanziell irgendwie lösen kannst. Wer arm ist, der lernt ganz schnell, dass er abhängig ist von der Gnade eines anderen. Vielleicht fällt es ihm ja deswegen leichter, die Gnade Jesu anzunehmen, weil er eben auf Gnade angewiesen ist. Das muss er sein Leben lang üben. Oder vielleicht ist er ja wütend, dass er von unbarmherzigen Menschen abhängig ist. Und deswegen ist er auch wütend auf Christus, weil der ihn nicht aus seiner Not befreit. Ich könnte es verstehen. Jesus sorgt sich um unser Eigentum. Er sorgt sich um unseren Wohlstand, aber auf eine etwas andere Art und Weise, wie wir das vielleicht meinten. Also wir sollen unseren Wohlstand, unser Eigentum nicht dort sammeln, wo es den natürlichen Zerfallsprozessen oder Diebstahl ausgesetzt ist. Wir sollen es dort lagern, wo es sicher ist, nämlich im Himmel. So, also laden wir unsere Goldreserven in den LKW und fahren in den Himmel. Gut, ist jetzt ein bisschen schwierig, also nehmen wir eine Rakete und fliegen damit ins Himmelreich. Ihr merkt, das ist völlig absurd. Wir können unsere irdischen Güter nicht in den Himmel schaffen. Es geht nicht. Die Güter, die man im Himmel schafft, die man im Himmel sammelt, die sind von einer ganz anderen Qualität. Jesus sagt dem Reichen: Verkaufe, was du hast und schenke es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann folge mir nach. Der Schatz im Himmel entwickelt sich offenbar, indem wir irdisches Gut und Geld verschenken. Und zwar nicht an irgendwas oder an irgendwen, sondern an Arme. Dann sind wir frei, Jesus zu folgen, weil da kein Geld mehr im Weg rumliegt. Der wahre Wohlstand, den wir bekommen, wenn wir frei werden vom Irdischen, ist die Gemeinschaft mit Jesus. Das ist Wohlstand. Wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, sagt er, dann haben wir schon eine Wohnung im Himmel gebucht, die Jesus für uns vorbereitet hat. Die Güter, die wir im Himmel sammeln, die haben also eine ganz andere Qualität als das, was man hier so auf der Erde sammelt. Das sind die ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Das ist ein Guthaben. Und in seiner Gemeinschaft sind wir mit allem versorgt, was wir wirklich brauchen. Nämlich, wir sind nicht einsam. Wir haben liebevolle, gesunde Gemeinschaft. Wir haben eine schöne Wohnung. Wir sind geborgen. Wir können alleine sein. Wir können in Gemeinschaft sein. Wir sind körperlich und geistig versorgt. Wir haben Gemeinschaft. Wir haben Freude statt Trauer. Das sind doch im Grunde die Schätze, die wir wirklich brauchen. Und diese Schätze werden nicht von Motten und Rost zerfressen, weil sie eben in der Gemeinschaft mit Jesus quasi von selber entstehen. Da sind unsere Schätze im Himmel, die bleiben. Nun können wir aber nicht beides in gleichem Maße wollen. Wir können nicht irdischen Reichtum und den Schatz im Himmel haben, sagt Jesus hier. Das Irdische ist uns doch ganz nah. Wir leben da jeden Tag drin. Wir leben in der Welt. Wir können die Welt sehen und anfassen. Das ist uns ganz nah. Der Himmel aber und die Beziehung zu Jesus Christus, das ist ja was Geistliches. Das kannst du nicht anfassen. Das kannst du nicht sehen. Es ist also ein bisschen schwierig. Das scheint immer nur so ein Teil unseres Lebens zu berühren, da wo wir geistlich unterwegs sind, sonntags morgens im Gottesdienst oder wenn wir im Gebet alleine sind oder irgendwie meditieren oder Bibel lesen oder so. Das scheint immer nur so ein Teil unseres Lebens zu betreffen, die Beziehung zu Jesus Christus. Ihr merkt also, Irdisches und Geistliches, das liegt irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen. Wir arbeiten ja nun unser Erwerbsleben lang an dem Erwerb von Geld und Gut. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, du würdest 8 Stunden täglich am Erwerb des himmlischen Schatzes arbeiten, indem du geistliche Arbeit machst. Du leistest Arbeit in Stille, in Fasten, in Bibellesen, im Gebet, in Diakonie, Dienst am Nächsten, im Gottesdienst. Ihr merkt vielleicht, man könnte ja nun in einen geistlichen Orden eintreten, wo es genau darum geht, geistliches Leben zu führen. Da macht man das dann hoffentlich den ganzen Tag lang. Wenn man das macht, ist einem die Gemeinschaft mit Christus vermutlich wesentlich realer, als wenn man so ganz normal im alltäglichen Leben unterwegs ist mit seinem Beruf, den man sonst so hat. Es könnte sein, dass einem die Beziehung zu Christus irgendwann viel realer wird als die Welt, in der man lebt. Dann kann man sagen, ja, da ist man so ein bisschen abgehoben oder so. Ja, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht schlecht. Jesus warnt uns davor, dass das irdische Geld unser Herz besetzt. Und er nennt das dann, wir versklaven uns unter das Geld. Er nennt das dann Mammon. Und dieses Wort Mammon, das ist ein Wort, das kommt aus dem Aramäischen, was man in Israel damals sprach. Das ist so die Fortentwicklung des Hebräischen gewesen, so die Alltagssprache, mit der Jesus redete. Und da kommt dieses Wort Mammon her. Das bedeutet, dass Reichtum, Geld und Luxus wie Götzen verehrt werden. Ja, die treten also an Gottes Stelle. Dann werden die zu Mammon. Mammon ist also so ein Pseudogott. Und dann ist klar, dem Sammeln von Geld und Wohlstand sein Leben zu widmen, das ist in der Bibel Götzendienst. Das gehört nicht zum Leben eines Menschen, der an Gott, an Jesus Christus glaubt. Weil Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 10 Gebote, ganz ziemlich am Anfang der Bibel. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, wenn du in der himmlischen Herrlichkeit ankommen willst, wenn du Christus nachfolgen willst, kannst du logischerweise nicht dem Geld nachfolgen. Das ist ganz klar. Beides zugleich geht nicht. Christus und dem Geld nachfolgen. Das ist wirklich zum Heulen. Da klagen sogar die Kinder. Nun haben wir ein Problem. Wir müssen mit Geld leben. Ohne Geld geht's nicht. Wir können ohne Geld nicht das irdische Leben gestalten. Was nu? Also wir sind dieser Gefahr permanent ausgesetzt. Nun gibt Jesus uns dieses Bild, um über diese Frage segensreich nachdenken zu können, das Bild von dem Auge, das die Lampe des Körpers ist. Jesus sagt, wenn unser Auge großzügig ist, dann ist es hell in uns. Ja? Wir gucken raus, großzügig, aber gleichzeitig kommt auch Licht in uns, weil wir im Lichte Gottes stehen, könnte man vielleicht sagen. Das heißt, je größer und großzügiger unser Auge ist, desto heller wird es auch in uns. Wenn wir geben, statt zu nehmen, bekommen wir zurück, was wir brauchen. Wenn wir das Auge großzügig machen, dann sehen wir viel und haben was davon, weil wir Informationen zurückbekommen. Ihr kennt sicherlich diese Vorstellung von, je mehr Liebe du verschenkst, desto mehr Liebe bekommst du zurück. Liebe ist ja so eine ganz komische Sache, je mehr man davon abgibt, desto mehr hat man. Je mehr du gibst, desto mehr hast du. Und dieses Prinzip, das könnte man jetzt auch hier auf das Thema Geld im Sinne von Jesus anwenden, was wir in dieser Welt als gute Güter und Geld ansehen, je mehr wir davon geben, desto besser werden wir damit versorgt, was wir tatsächlich brauchen. Je mehr wir verschenken, desto mehr bekommen wir das, was wir wirklich brauchen. Jesus meinte nicht, dass wir uns die Gemeinschaft mit anderen Menschen mit Geld kaufen sollen. Das wäre Prostitution. Und in der Bibel ist Armut auch kein Ideal, dem man nachstreben soll. Wenn mal ein Mönchsorden sagt, wir sind jetzt ein Bettelorden und wir verlassen uns in der finanziellen Versorgung ausschließlich auf das, was wir an Spenden bekommen, kann man das mal machen. Es ist aber kein Ideal, das in der Bibel hochgehalten wird, wo sich jetzt nun alle Menschen nachrichten sollen. Wir sollen großzügig sein, wir sollen bescheiden leben statt im Luxus. Wir sollen mit großzügigen Augen auf die Welt um uns schauen. Wir sollen großzügig verschenken. Und dann werden wir hier und heute schon ein wenig von dem erleben, was im Himmel dann vollständig da ist, nämlich ausreichend zu leben, ausreichendes zum Leben. Vor allem gesunde Gemeinschaft, gelingende Beziehungen und eine Beziehung zu Gott, wenn wir uns ihm anvertrauen. Das ist das, was wir zum Leben brauchen. Übrigens, das Volk Israel im Alten Testament kannte das auch, die waren damit auch ständig konfrontiert. Gott fordert sie auf, ihr Herz nicht an den Wohlstand zu hängen, sondern an Gott selbst. Und ein Ausdruck davon war, dass Gott ihnen gesagt hat und zugemutet hat, mindestens 10% ihrer Einnahmen, also des Haushaltseinkommens, würde man heute sagen, 10% an den Tempel in Jerusalem zu geben. Da mussten natürlich die Priester und Leviten versorgt werden, damit die dann, weil die nämlich keine eigenen Landgüter hatten, größtenteils. Die mussten also versorgt werden. Dann war aber beim Tempel auch ein ganz wesentlicher Teil der Verwaltung des Landes. Da passierte also nicht nur Gottesdienst. Und es gab da Speicher, Lebensmittelspeicher für Krisenzeiten. Es war also gar nicht ganz unwichtig, tatsächlich die 10% des Einkommens, den sogenannten Zehnten, an den Tempel zu liefern, weil das auch eine soziale Komponente für das ganze Land hatte. Gott sagt darum seinen Volk, bringt den zehnten Teil der Ernte, der Einnahmen, des Haushaltseinkommens vollständig zum Vorratshaus, damit es im Tempel genug zu essen gibt. Der Herr sagt, stell mich damit ruhig auf die Probe, seht, ob ich die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Überfluss auf euch schütte. Jesus sagt dem Satan in seiner Versuchungsgeschichte, du sollst Gott nicht auf die Probe stellen, du sollst Gott nicht versuchen. Und hier sagt Gott von sich selber das Gegenteil. Er sagt, bring mal eure 10% in den Tempel, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Ich werde mich um euch kümmern. 10% waren damals auch schon viel. Gott fordert das Gottvertrauen seiner Leute heraus und er treibt es nochmal auf die Spitze. Alle 7 Jahre gab es ein Sabbatjahr. Wenn jemand sich in die Sklaverei verkaufen musste, weil er Schulden hatte, dann wurde er auf jeden Fall nach 7 Jahren freigelassen. Es gab in Israel keine Knechtschaft, keine Sklaverei auf Lebenszeit, sondern maximal 7 Jahre. Das heißt, wenn einer bei sich bei einem anderen verschuldet hat, konnte er sagen, pass mal auf, ich arbeite 7 Jahre für dich, damit ich meine Schulden bei dir abtragen kann. Solange bis meine Schulden abgetragen sind, maximal 7 Jahre. Und dasselbe galt aber auch für das Land und die Äcker. Alle 7 Jahre mussten die Äcker brach liegen, die hatten auch Sabbat. Da wurde also nicht geackert, dementsprechend wurde auch nicht geerntet. Das heißt, alle 7 Jahre hat der Ackermann nicht gearbeitet und keine Ernte eingefahren. Die mussten sich darauf verlassen, dass Gott sie trotzdem irgendwie versorgt. Irgendwie natürlich Speicher anlegen und Vorräte sammeln, ganz klar. Aber ansonsten gab es auf dem Acker da in dem Jahr nichts zu holen, außer dem, was da sowieso wuchs. So, und dann hat Gott die Israeliten noch viel mehr gefordert, nämlich nach 7 mal 7 Jahren, das sind 49, im 50. Jahr, also nach 7 mal 7 Jahren, 50. Jahr, sollten auch alle Äcker brach liegen. Das nannte man das Juweljahr. Juwel, das kommt von Schall, weil man das mit dem Widderhorn eingeleitet hat. So, das war das Schalljahr oder auch Halljahr. Übersetzt Juweljahr. Wir kennen das alle Jubeljahre. Alle Jubeljahre passiert das mal. Das sind 50 Jahre. Das Wort Jubeljahre, das wir benutzen, das kommt tatsächlich aus dem Hebräischen, aus dem Alten Testament. Das sind immer 50 Jahre, alle Jubeljahre. So. Das Interessante ist jetzt aber, dieses Jubeljahr ist das 50. Jahr, da wird auch nicht geackert und nicht geerntet, das ist aber das Jahr nach dem 49. Jahr, also nach einem 7. Jahr. Das heißt, alle Jubeljahre wird 2 Jahre lang nicht angebaut und dementsprechend auch nicht geerntet. 2 Jahre lang keine Ernte, das bedeutet nicht nur, dass die Bauern keine Einnahmen haben, das bedeutet auch, dass die gut planen müssen, dass sie 2 Jahre lang ohne ernten zu können, überleben können und ausreichend Nahrungsmittel da sind. Das ist also ganz interessant. Gott fordert eine Abgabe von 10% des Einkommens und er fordert alle 7 Jahre nicht zu arbeiten und dementsprechend auch kein Einkommen zu haben und alle 49 Jahre sogar 2 Jahre hintereinander. Das heißt, das Volk Gottes trainiert nicht, so viel wie möglich zu verdienen, sondern es trainiert Gottvertrauen. Ja? Das ist die Art und Weise, wie die mit ihrem Eigentum umgehen. Gottvertrauen trainieren. Interessanterweise, ich habe mal wirklich ganz tief gebuddelt, es wird nirgendwo berichtet, weder in der Bibel noch in der normalen Literatur, wird berichtet, dass in diesem Jubeljahr, in diesem 50. Jahr, eine Hungersnot in Israel gewesen wäre. Es wird nicht berichtet. Die hatten offensichtlich keine Probleme, sich zu ernähren, weil Gott sie gut versorgt hat. Sie haben Gottvertrauen trainiert. Wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Wenn wir den Gütern dieser Welt nachjagen, ist logischerweise, dass unser Herz an Geld und Gut hängt. Und dann wird es für uns zum Mammon, zum Götzen, dem wir gehorchen, wird zum Antichristus und steht uns in der Beziehung zu Gott im Weg. Wenn wir Gottvertrauen trainieren und unsere Beziehung zu Christus pflegen, dann ist da unser Schatz und dann ist auch da unser Herz. Dann steht uns der Himmel offen und wir haben schon eine Wohnung im Himmel, sagt Jesus. Besser ist also, das Geld Gott zu geben, Jesus zu geben, abzugeben, zu verschenken. Das bedeutet jetzt nicht, wie gesagt, dass wir alle arm sein sollen. Es gibt in der Bibel kein Armutsideal. Es gibt auch sehr reiche Leute in der Bibel, denn es ist ein Unterschied, ob wir wohlhabend sind, weil wir dem Mammon anbeten, oder ob wir wohlhabend sind, weil Gott uns versorgt, weil wir großzügige Augen haben. Ja, es ist mal noch ein Unterschied. In Matthäus 6, Vers 3 spricht Jesus auch davon, es geht dann darum, Almosen zu geben, damit die Armen auch was haben. Und dann sagt Jesus, sieh zu, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Das heißt, wenn man großzügig mit seinem Geld und seinem Wohlstand umgeht, dann macht das nicht so nach dem Motto, Gutes tun und davon reden, sondern tut es so, dass es keiner merkt. Ja? Denn Gutes tun und davon reden, das ist so, da kriege ich jede Menge Ehre für, dass ich ja so großzügig und spendabel bin. Und dann sagt Jesus, naja, wer so lebt, der hat seinen Lohn schon gehabt, der braucht den Himmel nicht mehr. Das heißt, wenn ihr großzügig seid, dann so, dass keiner merkt. Als Gemeinde Jesu Christi, als Bund freier evangelischer Gemeinden, gehören wir zum Reich Gottes. Übrigens ist die Präambel des Bundes freier evangelischer Gemeinden so, der Bund freier evangelischer Gemeinden ist eine geistliche Lebens- und Dienstgemeinschaft selbstständiger Gemeinden. Da ist das Geistliche drin, das geistliche Leben, aber eben auch Lebens- und Dienstgemeinschaft. Man geht miteinander um, man unterstützt sich gegenseitig, man ist beieinander, man lebt zusammen. Was Dennis auch gerade sagte, hier wird gelebt zusammen. Und diese Präambel, die gilt natürlich auch für uns als Freie Evangelische Gemeinde Barmen. Da stehen wir eben mit drunter, weil wir zum Bund Freie Evangelischer Gemeinden gehören. Das heißt, das Geistliche und das einander dienen, wozu eben auch der Umgang mit Geld gehört, das gehört zusammen. Wenn wir unseren Umgang mit Geld geistlich gestalten wollen, dann macht es also durchaus Sinn, das Geld in die Gemeinschaft zu stecken, was für uns dann eben die Gemeinde bedeutet oder eben auch in unseren Bund, diese 10%. Übrigens, wir haben ja hier in unserer Staatsform auch noch das Tolle, die Gemeinde ist gemeinnützig. Das heißt, wenn ihr die 10% als Spende überweist, kriegt ihr vom Staat dafür Steuern zurück. Es ist also relativ günstig. Nun könnte man nur ein bisschen spitzfindig sein und sagen, du, diese Steuern, die du zurückkriegst, da musst du auch wieder 10% von, egal. So. Heute sammeln wir übrigens für die theologische Hochschule, die wir haben. Da geht es also darum, die Bildung, die theologische Ausbildung, die Ausbildung von auch von Missionaren, die in die Welt ziehen, zu finanzieren, weil der Bund Freie Evangelischer Gemeinden und alles, was der tut, ist ausschließlich spendenfinanziert. Also wenn der Bund Freie, wenn die Gemeinde hier irgendwas spendet, kriegt die da keine Steuern zurück. Das heißt, es ist völlig unabhängig vom Staat. Und ist ausschließlich spendenfinanziert. Alles, was wir hier tun, alles, was der Bund Freie Evangelischer Gemeinde macht, was die Mission macht, was die Theologische Hochschule macht oder unsere Katastrophenhilfe, ist alles spendenfinanziert. Auch die Leute, die das verwalten, die kriegen ihre Gehälter nur aus Spenden. Ja, das heißt, es hängt alles tatsächlich an uns, ob der Bund Freie Evangelischer Gemeinden arbeiten kann. Es hängt an euch, ob diese Gemeinde hier weiterarbeiten kann. Ich hatte letzte Woche eine Info noch von der Katastrophenhilfe rumgeschickt, wo wir dann sehen können, wir hatten vor ein paar Wochen für die Katastrophenhilfe gesammelt, da können wir sehen, dass das, was wir gespendet haben, tatsächlich bei den Ärmsten der Armen ankommt. Wir haben alles im Bund, was zum Reich Gottes gehört. Ausbildung, Mission, Diakonie. Diakonie macht einen riesengroßen Anteil aus. Auch hier vor Ort machen wir Reichsgottesarbeit, so nennt man das, Reichsgottesarbeit. Wir arbeiten am Reich Gottes, wo man auch sein Geld hin verschenken kann. Wir müssen hier auch Geld zur Verfügung haben, damit der Laden läuft. Wir haben jetzt gerade den Boden sanieren lassen. Ich sage euch nicht, wie teuer das war. Da schlackerst du mit den Ohren, was das gekostet hat. Wir müssen für die alltägliche Reichsgottesarbeit hier eben auch Geld zur Verfügung haben. Arbeitsmaterialien, auch Gehälter, dann auch Diakonie. Diakonisches Arbeiten, Hilfe, auch finanzielle Hilfe für Arme, das funktioniert, das läuft hier auch. Nur das kriegt man meistens nicht mit, weil das so unter vier Augen passiert. Wenn das in der Gemeindeleitung bekannt ist, wenn ich davon weiß, dann läuft das unter dem Seelsorgegeheimnis. Das heißt, die Gemeindeältesten und der Pastor sind wegen ihres Amtes zum Schweigen verpflichtet, wie Ärzte zum Beispiel auch. Also wir stehen unter Schweigepflicht, deswegen reden wir in der Regel nicht darüber, aber es läuft, diakonisches Arbeiten. Also wo es darum geht, auch Notsituationen zu lindern. Jesus sagt uns, wenn unser Auge großzügig ist, dann ist alles an uns hell. Wie schaust du auf die Welt um dich herum? Wie schaust du auf die Geschwister, die hier sitzen, die Menschen, die du begegnest? Wie schaust du auf die Gemeinde? Glaubst du, dass Gott dich versorgt, auch wenn du großzügig mit deinen Mitteln umgehst, die du zur Verfügung hast? Vielleicht könnt ihr euch nachher beim Kaffeetrinken erzählen, wie ihr erlebt habt, dass Gott euch versorgt hat. Das gibt manchmal ganz interessante Geschichten. So, nun habt ihr hoffentlich gemerkt, dass ich keinen Spendenaufruf gemacht habe, so nach dem Motto der Wohlstandsevangelisten, gebt mir euer Geld, damit ihr alle reich werdet. Ich kriege übrigens im eigentlichen Sinne kein Gehalt, sondern die Gemeinde gibt mir Geld, damit ich mich nicht um meinen Lebensunterhalt kümmern muss. Ich habe ja auch noch einen anderen Beruf gelernt ursprünglich. Die Gemeinde, ihr gebt mir Geld, damit ich mich eben nicht um meinen Lebensunterhalt kümmern muss, sondern frei bin, meine ganze Arbeitskraft in die Gemeindearbeit zu stecken. Es geht darum, dass wir mit unseren irdischen Ressourcen so umgehen, dass sie zu unserer Beziehung zu Gott passen. Dass sie unserem geistlichen Leben nicht im Weg stehen. Eine alte fromme Frau hat mir mal gesagt, dass zum Schluss Geld ist nur zu einem gut, dass man es verschenke. Sonst ist es dir auf dem Weg in den Himmel ein Hindernis, über das du stolperst und du kommst nicht in deiner himmlischen Wohnung an. Nehmen wir das mal als Schlusswort für die Predigt. Und das Amen, das macht ihr jetzt darunter, weil wir nämlich jetzt die Kollekte einsammeln für die Theologische Hochschule. Wir sehen aber noch ein Video dazu, um zu wissen dann auch, wo denn das Geld, was wir hier sammeln, hingeht.